Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Neuer Monat, neues Glück.
Der abgedroschene Spruch, den es gibt. Und eigentlich interessiert uns das alles nicht, denn in der Sonne kann man schlecht spielen, ne? Dass das Licht blendet so dolle im Fernsehen. Wer also zu Hause bleiben möchte und sich nicht die Haut verbrennen und Hautkrebs bekommen möchte, kann hier von uns eine wunderbare Spieleempfehlungsliste bekommen. Denn auch wir haben keine Lust an jeglicher sozialer Interaktion oder sportlicher Betätigung und werden auch die nächsten 3 Monate zu Hause sitzen.
Ja, und wer doch rausgehen möchte, der kann sich auch einfach in Schatten setzen und mit Sonnencreme einkleistern und trotzdem spielen. Das ist kein Problem, dafür gibt's Handhelds.
Außerdem
Man
kann man
nehme sich
sozial.
ein Feld.
Hammer.
Richtig.
Also dafür habe ich ein Fenster für ein bisschen draußen.
Kannst du mal den Kopf raushalten, ja, das ist eine gute Idee.
Genau.
Es gibt auch LAN-Partys zur sozialen Interaktion.
Ja,
Kann
oder
man alles
soziale
online
Interaktion
machen.
online, genau, ja. Man muss
Es
überhaupt
hat
nicht raus, sozial zu
Reni doch
interagieren.
gesagt, es hat Reni doch gesagt, LAN-Partys. Das W
Genau.
ist stumm.
In unserer Party heute ist dabei der Schwammi,
Hallo.
Nille,
Ei, ei.
Reni
Uhu.
und ich, Cassie. Bühne frei für Nille mit seiner ersten Spieleempfehlung.
Oh, das jetzt bin ich ganz unvorbereitet. Nee, also meine erste Spielempfehlung ist tatsächlich ein Spiel, was noch gar nicht draußen ist, aber es könnte kein besseres Sommerspiel sein für Nintendo-Fans. Und zwar am 15. Juli kommt raus Monster Hunter Generations. In Japan bisher bekannt als Monster Hunter X oder Cross, wie man es nennen möchte. Es ist endlich der neue Teil der Monster Hunter-Serie. Niemand hätte erwartet eigentlich, dass er jetzt schon so früh hier rauskommt, weil bisher war es immer so, dass die Monster Hunter Spiele, die Hauptspiele hier nie rauskamen, sondern immer erst die überarbeiteten U-Versionen oder wie auch immer sie hießen. Deshalb, ja, bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt schon Generations bekommen und nicht erst in 2 Jahren Generations U. Okay, für Fans der Serie, nee, erstmal für Leute, die Monster Hunter noch nie gespielt haben. Also Monster Hunter hat keine große Story. Es geht eigentlich im Grunde nur darum, dass du immer stärkere Monster besiegst, aus ihnen dir deine neue Rüstung und neue Waffen fertigst und dann damit wieder stärkere Monster besiegst. Das hört sich nicht so spannend an, aber Pokémon hört sich vom Prinzip her auch nicht so abwechslungsreich an und jetzt, wo wir sind, sehen wir, wo wir sind. Deshalb, Monster Hunter ist ein geniales Multiplayer-Spiel und es kann wirklich so viele Stunden einfach mit vielen Leuten an den Bildschirm fesseln, das glaubt man gar nicht. Ich habe teilweise einfach einen ganzen Urlaub lang mit Freunden einfach nur Monster Hunter gezockt. Und Monster Hunter Generations ist jetzt ein Spiel, was das Ganze noch echt schön erweitert mit viel Vielfalt. Wenn ihr zum Beispiel den vierten Teil gespielt habt, da kam ja die Insektenleve dazu und war extrem stark, weil sie als einzige einfach springen konnte, um Monster einfach zu mounten. Und in Monster Hunter Generations gibt es jetzt als Neuerung sogenannte Hunter Styles oder Hunting Styles, mit dem man dann mit jeder Waffe so sein Spielstil so ein bisschen verändern kann. Und da gibt es zum Beispiel auch eben diesen Aerial Style, bei dem dann jede Waffe springen kann und dem man auch jede Waffe einfach mounten kann, was das Spiel wesentlich abwechslungsreicher macht. Ansonsten gibt es natürlich jede Menge riesige Monster wieder, jede Menge coole Monster, neue Locations, neue Items, neue Skills und ja, also ich denke, da werden sehr viele Stunden meines Sommers für draufgehen.
Ich glaube, man merkt Nille ganz, ganz stark an, dass er gehypt ist. Ein
Ach
bisschen. Nur so ein
was,
kleines
ach was,
bisschen.
ach was. Also ja, ich habe letztens noch mal
Ihr
Monster.
könnt, ihr könnt, ihr könnt mal erzählen, wie oft er jetzt dazwischen in Luft geholt hat.
Gar nicht, ja. Tatsächlich.
Ja, also ich denke, Monster Hunter ist halt durch Content eigentlich so bekannt geworden. War das die PSP-Version, wo es hieß, wenn man täglich 4 Stunden spielt, braucht man ungefähr 2,5 Jahre, um durch den ganzen Content zu kommen oder so?
Es kann gut sein, also mittlerweile sind eigentlich die meisten Teile extrem umfangreich. Also da findet man eigentlich keinen, den man mal so in einem Monat gut durchspielen kann. Es gibt halt einfach so unglaublich viel verschiedene Armor-Teile. Jedes Monster hat so sein eigenes Set und so. Da gibt's noch viele verschiedene Versionen eines Monsters. Das ist wirklich, ja, beeindruckend.
Wenn ich das mal mit dem einzigen Monster Hunter Teil vergleiche, den ich gespielt habe, und das war der erste auf der PS2 noch. Oh Mann, also ich habe wirklich gute Erinnerungen an den alten PS2 Teil, nur die merkwürdige Steuerung ist, mit der bin ich nicht ganz so klar gekommen, aber die haben sich schon ziemlich gut entwickelt, muss ich sagen, die Serie. Also, wirklich Hut ab.
Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal, vielleicht auf der NX, dann ein Konsolen-Monster Hunter nochmal kommt. Also Monster Hunter ist schon sehr gut aufgehoben bei Nintendo, aber mit viel besserer Grafik wäre das natürlich nochmal viel besser. Also jetzt hast du halt, das Gameplay ist super, aber die Areale sind relativ klein und so weiter. Aber also mit viel Power könnte man da wirklich noch was richtig Cooles rausholen. Mal sehen.
Ja, stellen wir uns so vor, ein Monster Hunter mit der Umwelt von Breath of the Wild. Sowas zum Beispiel, ne?
Ist das deine Spieleempfehlung, Schwammi, das neue Zelda für die NX, das nächstes Jahr rauskommt?
Nein. So gerne ich das auch empfehlen würde, nein. Und ich möchte nicht, dass Bildhürden mich in die Luft jagt dafür, dass ich ein Spiel empfehle, was noch nicht draußen ist. Oder dass mich die Fans nach dem Vorbild von Bildhürden in die Luft jagen. Weil ich ihnen ein Spiel empfehle, was noch nicht draußen ist. Nein, das würde ja nur den Hype verbessern und sowas möchte ich nicht. Sowas möchte ich nicht, nein. Ich habe eine ganz andere Empfehlung. Und zwar tatsächlich ein Spiel, was schon draußen ist. Anders als Bilder, ja. Bei mir geht es, wer sich an den letzten Cast, wo wir sowas gemacht haben, erinnert, der weiß, dass ich damals Fire Emblem Awakening, was damals neu war, vorgestellt habe. Diesmal mache ich das gleiche mit einem anderen Fire Emblem-Spiel, nämlich mit dem neuen Fire Emblem Fates, wo gerade vor, ich glaube, vor zwei Wochen, tatsächlich der dritte Weg als DLC endlich zugänglich gemacht wurde. Ihr wisst vielleicht, Fire Emblem Fates, davon gibt es zwei Versionen, nach dem Pokémon-Vorbild, zwei Editionen mit einer Spezialedition jetzt dazu, Birthright und Conquest, mit denen ihr euch entscheidet für entweder, ich muss sagen, ihr entscheidet euch zwischen einem von zwei Königreichen, das muss ich jetzt so sagen, um Spoiler zu vermeiden, ist ein ganz klassisches Fire Emblem, heißt also Taktik-Rollenspiel. Sie haben das System von Fire Emblem Awakening größtenteils übernommen und teilweise auch verbessert. Zum Beispiel das Kampfinterface ist übersichtlicher geworden, die Waffengattungen haben jetzt Farben bekommen, um das Schere-Stein-Papier-Prinzip noch einfacher zu machen, weil es auch jetzt mehr Waffengattungen gibt tatsächlich. Gibt jetzt nicht nur Schwerter, sondern halt eben auch Dolche und solche Geschichten. Das fällt dann alles in eine Kategorie und so weiter und so fort. Aber die Engine ist weitestgehend gleich geblieben. Wer Fire Emblem Awakening kennt, der wird sich in Fates durchaus wohlfühlen. Denke ich mal, war zumindest bei mir so. Für Anfänger würde ich allerdings eher Birthright empfehlen, weil es tatsächlich einfacher ist. Ich habe mit Conquest angefangen. Ich habe die limitierte Edition mir gekauft, wo alle Pfade zugänglich sind und ich muss sagen, es ist knüppelhart. Also das ist dann wohl eher für die, die sich damit schon ein bisschen auskennen, aber ja. Wie gesagt, Taktik, wer sich damit anfreunden kann, rundenbasierte Taktik, Schere-Stein-Papier-Prinzip mit Waffen, Magie und solche Geschichten. Storytechnisch geht's auch in Ordnung, hat nett animierte Zwischensequenzen, die Artworks sind toll, also man kann auch mit seinen Leuten interagieren, man bekommt ein eigenes Schloss, eine eigene Basis, die man sich einrichten und aufbauen kann. Finde ich ganz nett. Ist eine schöne Dreingabe. Man kann auch über Streetpass dann die Festungen von anderen Leuten angreifen. Man kann seine eigene verteidigen. Ist eine ganz nette Geschichte.
Okay, ich habe eine wichtige Frage.
Ja.
Ich habe Awakening gespielt. Gibt es in diesem Teil jetzt Füße für die Animationen?
Sie haben die Modelle tatsächlich ein bisschen verbessert, ja.
Haben Sie Füße, Schwammi?
Ja,
sie haben okay. Füße. Ja, im letzten Teil hatten die Charaktere keine Füße, was ich sehr komisch fand, weil die dann teilweise halt nur so auf den Oberschenkeln durch die Gegend geschwommen sind, also geflogen sind. Und das war sehr, sehr komisch.
Ja, ja, im Prinzip hat das Bein am Fußknöchel aufgehört.
Genau, also wer sich mal Fire Emblem angucken wollte oder generell Taktik, JRPGs, ich denke, Fire Emblem ist momentan die beste Wahl, nicht nur, weil es sehr umfangreich und sehr deep ist, sondern auch, weil sie den normalen Spielmodus ein bisschen verwestlicht haben.
Ja.
Ich nenne es mal so. Denn im Original, also in den ersten paar Teilen, wenn es eins deiner Mitglieder gestorben war, war es tot. Und das kam dann auch nicht mehr wieder.
Muss dazu sagen, diesen Modus gibt's allerdings in den Spielen auch. Wer den bevorzugt, ja, also, kann das auch
genau.
machen.
Genau. Ja. Also es war halt ein durchgehender Nuzlocke-Run.
Mhm.
Und teilweise, weißt du, wenn du an einem Spiel sitzt und das ganze Zeit nur an und aus machst, um dich da durchzumogeln, ne, durch RNG, damit keiner deiner Viecher stirbt, dann kannst du das Spiel auch auf einer Schwierigkeitsstufe spielen, wo die halt nach dem Kampf wieder belebt werden.
Ja, ja. Oder du agierst einfach taktisch klug und verlässt dich nicht auf eine RNG.
Hat ja nicht immer was mit Taktik, sondern halt auch mit Grinden zu tun, ne?
Ja.
Mit Leveln.
Ja, genau.
Und dann, wenn du dann keinen Bock hast, dann hat das auch nichts mit Takt, also wenig.
Ja, ja, stimmt. Weil wenn du deine Einheiten retten willst, dann kommst du dann auch im klassischen Modus ums Grinden nicht drumrum. Das war in den älteren Fire Emblem-Spielen auch so. Und wo du gerade sagst, zu Taktik-JRPG-Geschichten, Fire Emblem ist tatsächlich eine der wenigen Serien, die es da gibt, die das überhaupt anbieten. Mir fällt spontan jetzt wirklich kein anderes Spiele-Franchise ein, was sich so gehalten hat wie Fire Emblem.
Ja gut, so gehalten. Ne? Golden Sun, war das nicht?
Ist kein Taktik, ist ein klassisches JRPG.
Ah, okay.
Advance Wars wäre noch so eine Geschichte, die so ähnlich wäre.
Ein weiterer Vorteil.
Nee, was hast du denn ähnlich?
Ein weiterer Vorteil von dem Spiel von Fire Emblem wäre, dass er endlich mal die ganzen Charaktere kennenlernt, die er in Smash schon die ganze Zeit spielt. Mittlerweile gibt's ja echt extrem viele, nachdem noch ein paar DLC-Charaktere dazu rausgekommen sind.
Aber Achtung, wer Ike kennenlernen möchte, der muss GameCube bzw. Wii Fire Emblem Spiele spielen und da gibt's leider nur den klassischen Modus.
Okay, ich habe gerade nach einer Überleitung gesucht, aber mir fiel nichts aufs klassischen Modus ein.
Das ist ein AC Air Conditioner, dann kannst du auch.
Ja, genau.
Animal Crossing.
Animal Crossing.
Nein, das ist Air Conditioner. Den kannst du auf klassische und Turbo.
Nein, Mann, AC ist Assassin's Creed nach wie vor, Freunde. Denn Assassin's Creed hat 2015 im Oktober Syndicate rausgebracht und ich bin einfach seither nicht dazugekommen. Liegt aber auch daran, dass es mir seither immer noch zu teuer war, weil armer Student und so weiter und so fort. Und gratis Steam Summer Sale. Und ja, daher werde ich mir den Sommer wahrscheinlich mit Assassin's Creed verbringen. Kann ich nur empfehlen, weil mir der Trailer schon sehr gefallen hat. Und ja, es kommt ein bisschen in die Steampunk-Richtung rein, es spielt im alten London, beziehungsweise altes Great Britain und es geht dieses Mal sogar um eine weibliche Hauptfigur, beziehungsweise es sind ja zwei Hauptfiguren, Zwillinge, also ein Bruder und eine Schwester und die Evie Fry ist zum Beispiel einer meiner Favoriten. Irgendwann werde ich sie bestimmt mal cosplayen, aber das werde ich erstmal spielen und dann gucken, wie es aussieht. Ich erhoffe mir jetzt mal ein bisschen mehr als von Unity und von Assassin's Creed 3 und von Black Flag, weil irgendwie war das für mich ein bisschen arg off-topic. Und ja, jetzt mal schauen. Bin gespannt.
Vielleicht magst du was für die Unwissenden erzählen über das Assassin's Creed Grundprinzip so ein bisschen.
Ach, stimmt ja. Ja, sorry, ich bin total in der Geschichte drin. Ja gut, Assassin's Creed hat sich jetzt über die Jahre aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wann das erste rauskam.
Das sind bestimmt schon an die 10 Jahre jetzt.
Ja,
Ich möchte sagen, 8, 9 Jahre sind es bestimmt schon.
Also es hat angefangen mit Assassin's Creed, ganz simpel. Wo hat denn das gespielt?
Das war ich kann dir das Jahrhundert sagen. Es war im 11. Jahrhundert um Jerusalem, ich glaube.
Ja, doch, ziemlich. Also ihr müsst euch überlegen, es gibt die Assassinen und die Templer. Die Assassinen sind sozusagen der eine Clan und die Templer die anderen. Und die kämpfen schon seit jeher gegeneinander. Also das sind einfach das Ganze zieht sich dann über Generationen und geht dann auch über verschiedene Episoden. Und dann gab es Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3. Also Assassin's Creed 2 war dann in Italien, beziehungsweise halt Florenz und da spielt dann auch Brotherhood, wo Revelations ist, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Und ja, der dritte Teil war dann in den USA. Also das Interessante ist einfach, dass Ubisoft eine Story vermittelt, wo du ganz, ganz, ganz viel Geschichtliches lernst. Und was ich halt total gerne mag, dass die Assassinen halt, also du spielst halt den Assassinen-Hauptcharakter. Also im ersten Teil ist es Altair, dann im zweiten Teil ist es Ezio, dann im dritten Teil ist es Connor und dann gibt's halt diese Zwischenepisoden wie Brotherhood und Revelations und dann später Black Flag, was aber nicht mehr so in der Story drin ist. Also eigentlich sind 1, 2 und 3 die Hauptstories. Und das Coole ist diese Parcours-Geschichte. Also klar, es ist nicht so krass wie bei Mirror's Edge, wo du wirklich diesen Runner-Effekt hast, aber du kannst halt sehr viel machen und klar, du hast dann deine versteckten Klingen und deine Waffen und deine Dolche und deine Pistolen und das Ganze upgradet sich dann von Episode zu Episode und wird dann auch immer umfangreicher. In der zweiten, also in Assassin's Creed 2 zum Beispiel, da kannst du dann mit Leonardo, also Da Vinci, gemeinsame Sache machen. Der erfindet dir dann irgendwas und du fliegst dann zum Beispiel mit deinem tollen Gleitschirm über die Landschaft. Und Landschaft ist ein gutes Stichwort, denn man kann viel über die Grafik reden von Ubisoft, aber was sie wirklich sehr gut machen, ist die Rekonstruktion von Städten. Also ich war letztens in Venedig und ich kam mir wirklich genauso vor wie in AC2, einfach, oder, keine Ahnung, Brotherhood. Auf jeden Fall da, wo Venedig vorkam. Ich weiß nicht mal. Moment, auf jeden Fall.
In dem Spiel mit Venedig.
Ohne Spaß. Also es geht um Italien und so kam ich mir vor, weil auf diesen ganzen Dächern, waren diese einfach charakteristischen Dachterrassen, wo man sich halt dann immer versteckt und ich war in Venedig und wollte da irgendwie hochklettern und mich darin verstecken. Es kam wirklich auch diese Ornamente und diese kleinen Vorsprünge an den Wänden waren wirklich genauso. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie Venedig vorkam. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber ja.
Die Serie ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt. Also 2007.
Ja, ich gucke gerade, ne? Ja, 2007 kam Assassin's Creed raus und das letzte war halt jetzt 2015 und ja, ich habe jetzt wirklich ein Jahr nichts mehr gemacht. Also meine.
Es gibt ja mittlerweile echt eine Auswahl von historischem Jahr zu Szenarios, zu Ländern, ne? Ja. Ich glaube doch irgendwas mit Piraten oder kommt das noch?
Ja, nee, das ist Black Flag und also es gibt halt, es geht eigentlich darum, dass ihr in der heutigen Zeit spielt und dass ihr dann in einen, also von der heutigen Zeit seid ihr ein Nachkomme von den Assassinen und müsst dann in der heutigen Zeit gegen die Templer kämpfen, indem ihr in so eine Erinnerungsmaschine reingeht. Diese Erinnerungsmaschine heißt Animus und dann geht ihr eure Ahnenreihe in der DNA sozusagen zurück und müsst eure DNA vervollständigen, damit ihr eine Waffe beziehungsweise oder einen bestimmten Gegenstand aus dem damaligen Jahrhundert rekonstruiert beziehungsweise wiederfindet und dann damit in der heutigen Zeit kämpft. Ungefähr so läuft es. Und die werden halt immer weiter gejagt und es zieht sich dann halt über die ganzen drei großen Episoden.
Bei Assassin's Creed ist es praktisch so, jedes Spiel hat seine eigene Story und dann hast du dann noch diese große Story, die alles überspannt. Ist eine ganz interessante Geschichte und ich finde auch die historischen Persönlichkeiten, die in den Spielen vorkommen, ganz nett. Die Schauplätze sind super. Ich bedauere es wirklich, dass ich nichts in die Serie reingefunden habe.
Ja, also mir hat's halt auch sehr gut gefallen, weil einfach die Architektur sehr mein Ding ist und das Schöne ist, es steht auch immer, also wer sich wirklich damit ganz genau befasst, also ich habe es manchmal auch einfach nur durchgespielt und mir das dann später durchgelesen, aber man kann sich tatsächlich an jedem Bauwerk hinstellen und was darüber lesen. Du kannst zu jeder Person, zu jedem Gesellschaftsgrad, zu jedem Beruf kannst du irgendwas nachlesen. Also Geschichtsbombe einfach, das Ding.
Außerdem kommt jetzt bald auch noch, wie auf der E3 gezeigt wurde, ein Film raus, Assassin's Creed, mit Magneto in der Hauptrolle, also Michael Fassbender. Ich bin gespannt.
Da wird noch gar nichts davon gehört.
Ja, doch, ich hab's auch letztens im Kino aushängen sehen, dass da ein Film rauskommt. Bin sehr gespannt. Es wurden ja mittlerweile auch Bücher geschrieben, witzigerweise.
Das ist stimmt. Teilweise so Trivia-Bücher, teilweise aber auch Romane, ne? Habe ich auch
ja,
schon.
Ja, ja. Also ganz interessant, dass aus einem Videospiel, also normalerweise ist es immer so, dass eine Serie da ist oder ein Film und daraus kommt dann ein Videospiel, aber dieses Mal ist gerade umgekehrt.
Ja, bei Resident Evil war es auch umgekehrt. Da war auch erst das Spiel und dann die Filme.
Ja.
Final Fantasy 15 fuck ich
mal. Die waren aber schlecht, deswegen.
Ne, nicht alle, nein.
Ja. Ja, soweit so gut. Also, wenn ihr ein bisschen Dunkelheit mögt und ein bisschen schöne Architektur und ein bisschen Blut und so. Also, man kann den Bluteffekt übrigens auch ausstellen für unsere Jungen.
Du hast dir das bestimmt gerade echt schmackhaft gemacht, Reni. Als wenn ihr Dunkelheit und Blut mögt, dann schießt
Assassin's. Und viel Geschichte, Leute, wenn ihr euch bilden wollt, spielt Assassin's.
Aber vor allem Blut. Ja, gut. Ja. Mal weg von dem Blut. Was hast du so mitgebracht, Cassie?
Genau, also was ich empfehlen kann, ist gerade schön, wer vielleicht nicht so viel das Geld hat oder es nicht ausgeben möchte oder auch einfach mal zwischendurch unterwegs auf etwas spielen, was er immer mit dabei hat, nämlich Kingdom Hearts Unchained Key. Also eigentlich ist das ein X, aber die sagen ja, das ist ein Key, deswegen nennen wir das mal Key.
Ja, da sind so komische kleine Nasen am X hinten dran, das ist ein
Key. Genau, das ist ein
Nasen.
Ja,
Nasen. Die Striche sind nicht gerade, die sehen aus wie so eine Brechstange.
Ah.
Ja, auf jeden Fall, Kingdom Hearts Unchained ist eine App, die halt sowohl für Android als auch für Apple-User rausgekommen ist. Ich glaube nicht für Windows Phone-User, aber wer hat schon ein Windows Phone, Schwammi?
Ich hab keins.
Schwammi, Update, schön.
Ja, schon seit Weihnachten letztes Jahr, aber danke.
Es ist schon ein halbes Jahr.
So oft sprechen wir uns auch nicht, Schwammi.
Genau. Nee, Kingdom Hearts Unchained, also wer Kingdom Hearts kennt, es ist ein Mashup aus Final Fantasy und Disney. Und von dem gibt es ganz viele Teile, aber eigentlich nur zwei richtige Teile und alles andere ist irgendwie drumherum Story.
Ja,
und auch Kingdom Hearts Unchained ist eine drumherum Story, nämlich eine vorher Story. Also hier wird die Vorgeschichte zur Vorgeschichte des ersten Teils erzählt.
Soll ich das Nille kann das. Ich möchte ganz kurz nur einen Satz dazu sagen. Und zwar, Kingdom Hearts ist so verwirrend tatsächlich, dass der Satz Kingdom Hearts 3 ist das 11. Spiel in der Serie wahr ist.
Ja, es ist halt wunderschön. Was aber wirklich schön ist, auch wenn ihr Final Fantasy nicht kennt, ich meine, Disney-Charaktere kennt man, hallo, ne? Man hat halt diese verschiedenen Charaktere als Medaillen. Und diese Medaillen haben halt auch Schere, Stein, Papier und drei verschiedene Farben und man kämpft dann halt gegen Monster, Herzlose. Dadurch, dass halt auch Disney-Charaktere dabei sind, kann man sich halt auch so mit seinen kleinen Lieblingen, sein Deck, sein Team bilden halt in den entsprechenden Farben und dann halt die Monster besiegen, während halt so eine kleine Story durch Quests erzählt wird, die halt ein bisschen lange braucht, um sich zu entfalten, aber es ist halt schon ganz nett. Es ist ein Free-to-Play-Titel, das heißt, ja, man kann Sachen kaufen. Nein, man muss es nicht. Um gerade die normalen Story-Quests durchzumachen, ist das, was man so einfach nur durch die Daily-Logins so bekommt, absolut ausreichend. Hin und wieder gibt's auch mal ein paar Geschenke, ne, wie das halt so ist. Wer aber so ein bisschen mehr die Challenge sucht, es gibt einen Arena-Modus, wo halt die Gegner extrem schwierig werden und dann es gibt dann 999 Level. Der Typ, der jetzt am Ende des Monats auf Platz 1 ist, ist gerade bei Level 140. Ich so als Free-to-Play-Player dümpel so bei Level 40 darum. Nille, wie weit bist du so als...
Ich hab
Average.
Bin echt nicht so viel zum Spielen gekommen in der Arena, also ich bin jetzt so bei 15 vielleicht oder sowas.
Ja, es ist also teilweise muss man dann halt schon echt ewig dran sitzen, um das halt strategisch und wann vergiften und dann gibt's auch RNG und hier und da. Und es ist gerade als normale mobile Free-to-Play-App sehr schön gemacht. Also man hat zwar auch so eine Cooldown-Zeit, wo man halt warten muss, bis man weiterspielen kann, bla bla, bis sich die RP aufladen. Aber an sich gerade so die ersten 200, 250 Quests, würde ich einfach mal behaupten, wenn man das nur nebenbei oder mal ein Stündchen spielt, kommt man da problemlos durch.
Es gibt auch regelmäßig Events, wo einfach die AP mal halbiert werden oder hier letztens gab es einfach eine Woche lang, die AP wurden auf 1 gesetzt. Also zur Referenz, ich habe gerade so 140 oder 130 AP und eine Quest hat eins davon gekostet. Das heißt, du konntest einfach unendlich viel spielen.
Genau, aber sich auch alle 2 Minuten oder so die APs wieder aufladen, also ja.
Ja, was das Spiel für mich noch interessant macht, ist eben auch die Story. Also, Kess hat es eben schon angedeutet, das Spiel spielt noch vor Birth by Sleep. Es ist noch eine ungenaue Zeitangabe, wie genau weit vor, aber in Birth by Sleep wird ja viel von diesem Keyblade War geredet, von dem Schlüsselschwertkrieg und genau das ist es, was wir hier spielen. Also wir sind in fünf verschiedene Fraktionen eingeteilt und versuchen eben ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was dann irgendwann im Schlüsselschwertkrieg enden wird und das ist eben sehr interessant, weil auch dieses Jahr ja im Dezember dann auf der PlayStation 4 Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue rauskommt, so nach dem Motto, wir wollen immer noch nicht Kingdom Hearts 3 rausbringen, wo es dann noch einen Film gibt, der Kingdom Hearts Key noch weiter erläutert.
Ja, ich habe Kingdom Hearts 1 angefangen, habe ich immer noch nicht durch, mache ich noch, ist es sehr cool. Also auch wer die Spiele nicht kennt, es ist halt auch so allein dadurch, dass es halt ganz im Vordergrund spielt, eher unwichtig, dass man halt weiß, wer was ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt irgendwen im Team hat, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Aber, oder dass man sich fragt, wieso hat dieser eine Charakter 8 verschiedene Versionen und zwar alle in der gleichen Farbe? Ich verstehe es nicht.
Wen meinst du?
Rico. Und Sora.
Ja, Sora hat allgemein ja auch Dryform in Kingdom Hearts 2 ist nochmal was anderes, aber Rico hat halt, das sind halt die verschiedenen Versionen, so wenn er bei verschiedenen Fraktionen unterwegs ist und so. Kingdom Hearts ist eine extrem komplizierte Story. Und wenn man wirklich Kingdom Hearts Fan ist, wie ich bin, extrem großer Kingdom Hearts Fan, dann ist das Spiel natürlich nochmal so viel cooler, weil du so viele Anspielungen siehst, du kennst die ganzen Medaillen, man wird richtig gehypt darüber, wenn endlich mal die Medaillen zu seinen Lieblingscharakteren kommen und so, deshalb, ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, das muss man dazu sagen, es kommen halt wöchentlich Updates, also jede zweite Woche neue Quests und in den Wochen dazwischen neue Medaillen. Also, die pumpen das schon mit Content voll, ne?
Ja, also ich leider nie reingefunden.
Ich auch nicht, leider. Bin kein großer Mobilspiel-Fan.
War ich vorher auch nicht. Also
genauso das erste Spiel, was ich mobil groß spiele.
Eben. Ja, ich hab's versucht, eine halbe Stunde, dann habe ich das Interesse verloren. Aber muss auch nicht jedem so gehen.
Ja, ich denke, dann sind wir so ungefähr einmal durch. Dann stellt jetzt jeder von uns noch ein zweites Spiel vor, damit ihr auch genug Auswahl habt, falls sich so ein Spiel davon nicht gefallen hat. Und ich mache jetzt mal weiter mit dem Spiel, was auch schon rausgekommen ist, sogar noch relativ frisch. Und zwar Overwatch. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal von gehört. Wird ja so als das neue League of Legends, in Anführungszeichen, nicht vom Spielstil, sondern von der einfach der Popularität her, gefeiert. Und für mich ist es das auch wirklich. Also ich habe früher League of Legends gespielt, so bis vorletztes Jahr. Und das war halt immer so ein riesiges Zeitinvestment, weil man eben 30 bis 40 Minuten für so ein Spiel schon immer reservieren musste. Und Overwatch macht das Ganze anders. Jedes Match dauert nur 5 bis 10 Minuten. Das ist für mich natürlich einfach sehr viel angenehmer zu spielen. Aber nochmal von vorn. Was ist Overwatch überhaupt? Overwatch ist so ein teambasierter Shooter. Es gibt zwei Teams von jeweils 6 Leuten. Und das sind thematisch alles so Helden. Also die Welt ist mal war im Krieg. Dann hat sich so eine Gruppe von Außenseitern gebildet, die Overwatch sich genannt hat, und diese Helden spielen wir quasi und ein paar von den Bösewichten. Und die Lore ist an sich total egal. Was für mich das Spiel einfach gut macht, ist, dass es ein Shooter ist, der einfach objective-basiert, oder wie sagt man es auf Deutsch, es geht eben nicht darum, irgendwie Kills zu machen. Also du kannst zum Beispiel die Kills von Teammates oder von den Gegnern überhaupt nicht sehen, das kannst nur du selbst sehen. Es geht einfach nur darum, im Team ein Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel nimm das hier ein oder eskortiere das, und das macht es eben so viel angenehmer, weil auch Support-Helden einfach attraktiv werden, weil es geht nicht mehr nur um deine Kill-Death-Statistik. Und ja, es gibt einfach viele Design-Aspekte an dem Spiel, die mir sehr gut gefallen. Es ist vom Stil her so ein bisschen wie Team Fortress, sehr comichaft gehalten, sehr übertrieben teilweise, und dadurch ist eben der Cast auch sehr unterschiedlich. Also du hast zum Beispiel einen japanischen Bogenschützen, aber auch so einen Roboter, der sich dann aufstellen kann und zu einem Geschützturm wird. Das ist schon echt witzig. Und was das Spiel für mich auch schön macht, ist, dass die kulturelle Diversität so hoch geschätzt wird. Also jeder, du siehst jedem Helden quasi an, also es wird auch also direkt angezeigt, aus welchem Land er kommt, und der Held spricht dann auch einige Voice Lines in der Sprache, aus der er herkommt. Also du hast die Japaner, die dann cool japanische Sätze dazwischen reden, Chinesen, keine Ahnung, Jamaikaner, es ist Ägypter, es gibt so viel, oder auch hier Tracer, das Maskottchen quasi als Hauptcharakter mit dem total britischen Akzent, ist echt sehr cool, und die Maps sind dann auch an diese Nationalität angelegt. Falls ihr so Team Fortress 2, so comichafte Shooter schön findet, würde ich mir auf jeden Fall mal Overwatch ansehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt Overwatch ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt nur Trailer gesehen, keine Gameplay-Footage oder irgendwas. Und dieser Trailer, das war vor einem YouTube-Video, der Trailer ging 7 Minuten und ich habe den gesehen und habe den durchgeguckt. Normalerweise klicke ich sowas nach 5 Sekunden weg, aber ich habe den durchgeguckt, weil es mich so fasziniert hat. Ich möchte es unbedingt noch ausprobieren.
Ja, diese Charakterdesigns finde ich sehr, sehr cool. Also die Maid zum Beispiel gefällt mir total gut, weil die ist einfach mal richtig schön mollig und es gibt so wenige mollige Helden.
Ja, auf jeden Fall, das fand ich halt auch so schlimm. Es gab auch ein paar Model-Redesigns und so. Also all diese Charaktere haben wirklich Charakter und den siehst du auch. Durch jede Bewegung, den sie haben, durch jede Pose, die sie schmeißen. Man merkt wirklich, jeder dieser X-Charaktere hat halt wirklich eine andere Persönlichkeit, die halt auch versuchen rauszubringen. Und ja, es ist halt allein dadurch ein sehr interessantes Spiel, auch wenn mich Shooter an sich nicht interessieren. Das Ganze drumherum Ich warte, bis sie ein Kartenspiel von der IT-Ära lesen und dann spiele ich das.
Es ist Blizzard, also ziemlich. Kann gut sein, dass die einfach in Hearthstone dann als Champions rauskommen. Ja, was. Es ist eben schön, weil, wenn man einfach mal müde geworden ist von diesen ganzen braunen Weltkriegs-Shootern, die es da zuhauf gibt, ist das hier einfach eine super Abwechslung.
Absolut. Ja, ich muss sagen, bei Team Fortress hat mich einfach dieses Kill-Stapeln echt genervt nach einer Weile. Also, das war halt. Ja, es ging, also je nachdem, auf welchem Server man halt war, kam es halt immer darauf an, wenn man jetzt nicht mit einer Gruppe gespielt hat, dass man halt irgendwie noch seine Killrate erhöht hat. Und das war halt, ja, das, da spricht das jetzt eher für Overwatch, muss ich sagen.
Auf jeden Fall,
ja. Ja, wer ist dran?
Ich glaube ich, oder? Ja.
Ja,
ja, stimmt. Ja, genau, apropos hier irgendwie was anderes, mal was anderes. Falls ihr mal was anderes so RPG-mäßig wollt, und jetzt was irgendwie anderes. Was anderes, ja. Und jetzt so Pokémon gewohnt seid oder irgendwas, hab ich was für euch, allerdings nur, wenn ihr eine PlayStation 3 habt, eine funktionierende. Leider.
Ich hab leider nur was anderes.
Das ist schade. So anders. Und zwar geht es um. Es geht um Ni no Kuni. Ni no Kuni ist, habt ihr bestimmt schon was davon gehört, es ist tatsächlich ein Rollenspiel vom berühmten Anime-Studio Ghibli tatsächlich. Die das Ganze mit designt haben, und mit Design meine ich wirklich, die haben das ganze Artwork gemacht, die haben die Welt geschaffen, die haben die Musik geschrieben, ist tatsächlich auch derselbe Komponist wie für die Filme, und entwickelt hat das ganze Level 5, und Level 5 kennt ihr von, was war es, Fantasy Life, Professor Layton, Yokai Watch, glaube ich, auch? Ist das Level 5?
Ja,
ne? Also, spricht für sich die Qualität von den Spielen, die Level 5 macht, das schon mal dazu. Grafik ist natürlich wie in den anderen Spielen auch so Cell-Shading, Optik und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall wunderschön. Und es ist eben ein JRPG, was sich ein bisschen abhebt, dadurch, dass es erstmal von einem Anime-Studio mit kreiert wurde und durch sein Grundprinzip. Der kleine Oliver muss aufgrund eines tragischen Ereignisses tatsächlich in eine andere Welt reisen, oder er tut das auf jeden Fall, weil das man als Held so macht. Ja, man muss das machen als der auserwählte Junge, dann geht man halt dann mal mit dem komischen Feen-Typen und rettet halt mal die Welt. Ja. Genau, und ja, dann macht man sich eben auf den Weg und versucht eben sein Ziel zu erreichen. Und das Schöne ist eben, dass die Welt ist sehr lebendig, es ist sehr putzig gemacht, alles. Man kann tatsächlich, wie man es auch von Pokémon kennt, oder ich würde es eher mit Dragon Quest Monsters vergleichen, man kann sich Monster rekrutieren später dann auch noch. Es gibt ein kleines, die entwickeln sich dann auch noch und so weiter. Story, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein ganz großer Fan davon. Ich mag die Story von Ni no Kuni ganz, ganz besonders. Bin auch sehr froh, dass ein zweiter Teil später irgendwann in der Zukunft noch erscheint. Da freue ich mich auch ganz besonders schon drauf.
Ist das schon angekündigt?
Ist schon angekündigt, ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Release-Date gibt.
Nee.
Auf jeden Fall weiß ich,
dass... Der Trailer ist sehr, sehr, sehr cool.
Das auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser erscheinen wird, der zweite Teil für die PS4. Genau. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Man merkt im Spiel an, dass sehr viel Liebe reingeflossen ist.
Bei allem, wo Ghibli mitarbeitet.
Absolut, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die deutsche Übersetzung. Und ich sag das jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel spreche, und anderen Leuten mag es vielleicht schon zum Hals raushängen. Aber ich finde es wirklich schön, wie die Orte übersetzt haben, die Namen und so weiter, diese kleinen Details in der Sprache und in den Namen, das ist wirklich so schön. Dann hat man zum Beispiel einen Ort in der Wüste, der einfach Al-Kuwait heißt, und die sind berühmt für ihre Milch. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Kuwait, also Kuwait und so weiter. Also das sagt man ja auch Kuwait als für das Land. Ihr wisst, was ich meine. Und das wird regiert von der Kulifin. Und die ist tatsächlich sie ist ein bisschen massiger, sagen wir es mal so. Und ich finde es auch so schön. Das ist der Katzenkönig, wird zum Beispiel Miaujestät genannt, wohnt in Katzbuckel. Ich finde es einfach, es ist sehr liebevoll gemacht tatsächlich.
Es erinnert eher an Kuhweide erinnert.
Ja, das ist ja der Witz.
Achso.
Es geht also, ja geht um Milch.
Es erinnert mich auch an Fantasy Life, wenn das einer auf dem 3DS gespielt hat. Auch von Level 5, finde ich mir.
Ja, hab ich doch gesagt,
ja,
oder?
Gesagt?
Hab ich gesagt, glaube ich, ja.
Ja, bin ich mir.
Ich glaube, ich hab's gesagt.
Ja, auf jeden Fall genau der gleiche Wortwitz. Und einfach, wenn ihr Fantasy Life auf einer Playstation, auf einer Heimkonsole, ne, das ist, glaube ich, der erste Anlaufpunkt.
Ja.
Und Studio Ghibli.
Ja, genau.
Absolut. Also
ja,
für Anime-Fans definitiv, ja.
Es fuchst mich einfach so, dass es das nur für die PlayStation gibt, ey. Die Grafik ist so geil. Ich habe mir diesen Trailer bestimmt 10-mal schon angeguckt, und zwar von beiden Spielen. Und
René, es gibt eine Japan-exklusive DS-Version davon.
Ja,
aber natürlich nicht so schön ist, ja.
Die ist nicht, natürlich nicht, nein, aber.
Ich würde es so gern am PC zocken, einfach. Es wäre so,
Das ist doch hier auf mein Life, ja.
Also.
Naja.
Also, es könnte sein, dass Ni no Kuni einer von drei Gründen war, warum ich mir jetzt eine PlayStation 3 geholt habe.
Wieso bin ich Student? Wieso?
Ich bin auch Student.
Ja, und wieso bin ich arm?
Die PS3 kriegst du mittlerweile echt für relativ wenig Geld. Das geht echt klar.
Ja, natürlich.
Es lohnt sich auf jeden Fall für Ni no Kuni sowieso schon.
Ja. Wenn euch Breath of the Wild halt. Vom Stil her auf der E3, der Stil ist eigentlich relativ ähnlich, Ni no Kuni.
Von der Grafik her, ja, auf jeden Fall, ja.
Ich find's einfach so schön, wenn man da steht und es ist wie, als würde man in einem Anime einfach spielen. Weil ich kenne halt Anime-Spiele nur als diese Point-and-Click und diese Dialoge, die halt immer kommen.
Als typische Visual Novels oder halt japanische Adventures,
genau, ja. Genau, aber das ist einfach nochmal was ganz anderes.
Absolut.
So schön. Ja, apropos so schön, ich gehe jetzt ins Gegenteil, so gruselig. Und zwar, ich nehme mir noch Bioshock vor, wenn ich eh schon einen dunklen Sommer habe. Bioshock ist ab 18, für alle, die es noch nicht wissen. Es ist nämlich ein kleines Horrorspielchen. Allerdings muss ich sagen, dass Bioshock mich sehr fasziniert hat, allein schon halt wegen der Story. Es geht um den Protagonisten Jack. Der stürzt ab von einem Flugzeug über dem Atlantik und, ich glaube 1960 oder so. Und ist, glaube ich, der einzige Überlebende und kann sich halt gerade noch so auf einen Leuchtturm retten. Und in diesem Leuchtturm findet er dann so einen Aufzug in The Rapture. Also der führt ihn in so eine Unterwasserstadt, The Rapture. Und da wurde früher, ich glaube, Andrew Ryan hat diese Stadt gegründet und ist auch Herrscher dieser Stadt gewesen, beziehungsweise ich glaube, er ist noch der Herrscher. Und ja, da lief halt einiges schief. Das heißt, die wollten die perfekte Stadt kreieren und haben sich dann mit den Mitteln, die sie sich dann gespritzt haben, um stärker zu werden, um länger zu leben, um schöner zu sein, sind sie dann alle mutiert, und zwar in Zombies, in Monster, in alles Mögliche. Und das ist halt Bioshock 1. Und ich möchte mir Bioshock 2 vornehmen, was dann im Jahr 1968 spielt, und zwar 8 Jahre nach dem Ende von Bioshock. Also in Bioshock kämpft man eigentlich dann gegen alle möglichen Zombies und Monster und halt auch gegen die Little Sisters und die Big Daddies zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr diese kleinen Mädchen mit ihren Spritzen schon mal gesehen und diese großen Steampunk-artigen Big Daddies, also mit ihrer komischen Schraube und diesem riesigen Helm. Das sind halt diese Panzertauchanzüge. Und mir gefällt einfach das Character Design total. Also ich finde, der Shooter, daran kann man noch ein bisschen arbeiten. Auch, ja, die Grafik erinnert mich auch ein bisschen noch an Anfänge von Ubisoft eher, also als jetzt, ist halt ein Ego-Shooter, wo ein bisschen mehr Wert halt auf die Story noch gelegt wurde als auf die Grafik. Es geht halt um diese Manipulationsgeschichte und um, dass man halt so diesen Ursprung findet und diesen Andrew Ryan diesem nachspürt, also ich will jetzt nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall Bioshock 2 kommt eigentlich, weswegen ich Bioshock 2 spielen will, ist wegen den Big Sisters. Das ist nämlich noch eine andere Charakter, neuer Charakter, der jetzt da dazugekommen ist. Das ist eigentlich auch mit einer der Beschützer von den Little Sisters. Und ja, ich finde die einfach total cool. Und ja, ich habe mich nicht so genau befasst. Es geht einfach darum, dass Rapture jetzt von Sophia Lamb geleitet wird, also einer neuen Leiterin, die halt von der Idee besessen ist, den menschlichen Egoismus abzuschaffen. Quote Wikipedia. ja, also es geht einfach darum, dass man wieder, also es ist immer noch dieser Ego-Shooter, wo man halt gegen diese Monster kämpft und dass man halt dieses Mal noch zusätzlich zu diesen Little Sisters und den Big Daddies noch einen anderen Kampf gegen den Lamp aufnehmen muss und eine Eleanor befreien muss, damit man selber am Leben bleiben kann. Irgendwie so. Ich habe mich jetzt aber auch noch nicht so genau befasst. Ich wollte mich eigentlich eher überraschen lassen, bevor ich mich da groß in die Story reinversetze. Daher, ja, kann ich da noch nicht so viel dazu sagen. Wer auf jeden Fall auf viel Dunkelheit, bisschen Überraschungseffekt. Also wenn ihr es wirklich nachts zockt, dann werdet ihr wirklich schön erschreckt jedes Mal. Und die Soundeffekte sind ganz nett. Also Musik mag ich eigentlich auch sehr gern von Bioshock. Also ja, spielt euch rein. Kleines Horrorspielchen neben den ganzen schönen anderen Spielen.
Ja, was ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der erste, aber wahrscheinlich wird es der zweite Teil auch haben. Was ich immer positiv gehört habe, dass es auch eine Art Moralsystem halt gibt, dass die Handlungen, die man im Spiel trägt, halt auch eins von drei möglichen Endings halt eröffnen.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich weiß gerade gar nicht, ob es drei Endsequenzen sind. Doch, tatsächlich sind drei Enden. Und es ist halt das Verhalten gegenüber den Little Sisters, was dann dementsprechend das ganze Spiel dann manipuliert. Also je nachdem, ob man sich dann denen gegenüber supportive verhält oder halt eher neutral oder halt dagegen. Und
Ich glaube, die beiden Begriffe waren freilassen und ernten.
Ja.
Es geht immer, wie heißt der Rohstoff? Adam, glaube ich, heißt der Rohstoff.
Ja, genau.
Die DMP praktisch in dem Spiel um seine Plasmide, heißen sie, ja, also, ich, genau, die Fähigkeiten, genau, also zu verwenden.
Die, ja. Plasmide sind diese Stoffe, die sich die Leute gespritzt haben. Und
die laufen,
ihr müsst
auf
euch
Adam
vorstellen, ja. Genau. Und die Little Sisters, die haben ja diese Spritze. Und die saugen dann aus den Leichen sozusagen die Plasmide raus. Beziehungsweise trinken die und wandeln die dann in den Adam um, also diesen Stoff. Und die halten, also die Erziehung ist halt, dass sie halt so die Leichen für höhere Wesen halten. Ich glaube, Engel war so ein Spiel und ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Bioshock 1 gespielt, ich habe es gemocht tatsächlich. Mhm. Hat auf jeden Fall, also man sollte auf jeden Fall nicht direkt mit Bioshock 2 anfangen, man sollte schon Ideen in der Reihenfolge spielen, gerade auch wegen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der erste Teil ist grandios, muss ich wirklich sagen. Ja.
Sehr raffiniert gemacht auch. Also,
absolut, ja. Um nicht zu viel zu sagen, aber ja, wer es gerne dunkel hat, wer gerne mal so ein bisschen eher, ich würde es fast eher sagen, es ist fast eher so ein ungezwungenes. Es ist zwar Horror, aber es ist eher ein seichter Horror.
Ja, man kann
es ist, auch. Es ist jetzt kein, wie heißt dieses Ding, was Kojima gemacht hat? Dieses,
Silent Hill?
Ach Gott, so alt ist es doch noch gar nicht. Nicht Silent Hill, das andere, die andere Geschichte, PPT oder irgendwie sowas.
Das war doch der Playable Teaser von Silent Hill, oder?
War das der? Ja. Ja, das ist die Geschichte.
Genau.
Ist nicht ganz so schlimm wie das, aber.
Ja. Traurig, dass das.
Ja.
Man kriegt schon ein bisschen Schiss, klar.
Jo. Auf jeden Fall. Nee, also, ich hab's angespielt, wann kam's denn raus? 2007. Ich weiß noch, als ich es damals angespielt habe, ich es liegen gelassen. Ich war auch noch zu jung.
Ich würde sagen, da war es aber noch keine, genau, 18 Rehen.
Genau, also ich würde es euch wirklich empfehlen, wenn ihr reif genug seid, dann spielt es.
Wofür man auch reif sein muss, ist die Heirat, der ewige Bund der Ehe, bis das der Tod dich scheidet und so.
Oder ein Anwalt.
Genau, oder ein Anwalt, es ist egal was. Das alles, bis auf den Anwalt, gibt es in Rune Factory 4 und noch viel mehr. Die meisten von euch wissen, dass ich total auf Harvest Moon stehe. Und Rune Factory ist an sich eine Serie, die Harvest Moon nimmt und einfach an Epicness verdoppelt, verdreifacht. Neben dem herkömmlichen, ja, ihr habt eine Farm, ihr datet irgendwelche Leute in der Stadt, ihr gebt denen Geschenke, ihr befreundet sich an, ihr habt Tierchen, gibt in Rune Factory 4 einfach mal Dungeons und Monster und Kampfsysteme und Magiesysteme und eine tatsächliche Dating-Funktion und man kann auch mit anderen Leuten fremdgehen, beziehungsweise ihr könnt gleichzeitig bis zu 5 Boyfriends oder Girlfriends haben.
Das bis ist das der Tod euch scheidet.
Genau, das ist ja. Nein, aber ihr seid ja noch nicht verheiratet. Wenn ihr verheiratet seid, wird alles automatisch gecancelt und alle, dann hassen euch alle, weil die sauer sind. Das ist sehr lustig.
Ach so.
Ja.
Oder schlechtes Karma.
Genau. Was das Schöne an Rune Factory 4 ist, gerade im Vergleich zu den anderen. Also es ist, der Teil ist auf dem 3DS erschienen. So gut wie jeden Tag haben alle NPCs andere Sprechblasen. Blasen, andere Sprechtexte. Wer Harvest Moon gespielt hat, normalerweise ändert sich der Sprechtext zu Events und einmal für jede Jahreszeit. Ansonsten wiederholen sie jeden Tag das Gleiche. Einmal so einen Satz, einmal Satz B sozusagen, ne? Einmal einen anderen. In Rune Factory gibt's viele kleine zwischenmenschliche Events, die sich dann durchziehen. Zum Beispiel gibt es einen Charakter, der gerne Detektiv sein möchte und dann hilft man dem, Fälle zu lösen. Oder es gibt einen, der mag Blumen, dann hilft man dem, an einer bestimmten Stelle Blumen zu pflanzen. Oder es gibt ein Geschwisterpaar, was sich halt gegenseitig dauernd neckt und man versucht, eine Streiterei auseinanderzuhaben. Es gibt aber auch große epische Quests, in denen man Drachen retten muss und also diesmal nicht die Drachen töten, sondern sie retten. Und halt wirklich Menschen aus Monstern befreien, basically. Und ich finde, das ist eine schöne Mischung, weil dadurch, dass es halt eine groß epische Quest ist, hat man auch viel mehr Anreiz, das heißt, sich zu spielen. Wobei halt alles andere durchaus dazu anlädt, sich für das wirklich die eigene Zeit dafür zu nehmen. Es gibt nämlich an sich keinen Zeitdruck. Also ob ihr da die ganze Storyline in einem Spieljahr oder in fünf durchspielt, macht keinen Unterschied, denn ihr könnt, was die Farm angeht, was euer Vermögen angeht, was ihr natürlich auch ausbauen könnt, was die zwischenmenschlichen Sachen, könnt ihr unabhängig davon fortschreiten. Also klar, die Story schaltet halt Charaktere und Gegenstände frei, aber es wird nicht passieren, dass ihr einfach nichts mehr machen könnt, solange ihr nicht diesen einen Dungeon da besiegt oder andersrum, dass ihr nicht in diesen Dungeon kommt, bevor ihr nicht irgendwie 100 Rüben geerntet habt oder sonst irgendwas. Also man kann sich da eine schöne eigene Mischung aus einer Farm-Simulator und Adventure-RPG zusammenbasteln. Und ja, ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn man ein bisschen Englisch kann. Wer die Texte nicht ganz so versteht, wird da wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß dran haben.
Ja, das ist leider das Problem mit solchen, ich nenne es mal Nischenspielen, dass die nicht immer eine deutsche Übersetzung verpasst bekommen. Gerade bei sowas, was nicht viel, nicht groß populär ist.
Was heißt nicht groß, also beziehungsweise als es released wurde, hat man halt wirklich erwartet, dass es absolut selten sein wird, weil die erste Auflage auch sehr winzig war. Viele Leute haben sich dann wirklich die Spiele 10-fach gekauft und einfach auf die Wertsteigerung gewartet. Erstaunlicherweise war das Spiel einfach extrem schnell vergriffen und die haben mittlerweile schon die dritte Auflage gedruckt. Das heißt, alle die Leute, die $400 in ihre Spiele investiert haben, ja, ne.
Pech
gehabt, ne. Aber das Spiel wurde trotz jeder Erwartungen halt weitergehypt und ist tatsächlich einer der, der tragenden Pfosten, warum die neuen Harvest Moon Spiele tatsächlich doch noch ins Englische übersetzt worden werden. Weil es eigentlich mittlerweile schon hieß so, ja, wird ja nichts, das wird das Letzte sein. So ungefähr.
Schon nicht schlecht. Wäre schön, wenn das bei anderen Franchises genauso funktionieren würde.
Ja, Fire Emblem war eine ähnliche Story, du.
Eigentlich ja gut, Fire Emblem ist ja erst ab Teil 7 im Westen erschienen.
Ja, aber wie gesagt, wäre Awakening nicht so gehypt worden, wie es gehypt worden wäre, wäre da auch Schluss gewesen. Also die haben eigentlich
am geplant,
dass der letzte Teil wäre. Also
ja. Ich meine, Fire Emblem wurde ja nur im Westen veröffentlicht wegen Marv, weil der in Melee war. Und keiner wusste, wo der her war. Und die wollten unbedingt, hey, gebt uns die Spiele von dem.
Ja.
Diese also, ganze letzte Spielsache funktioniert irgendwie nicht so, wenn man sich mal Square mit Final Fantasy anguckt.
Ja.
Also auf jeden Fall, was ich sagen muss, seht ihr Kinder, es macht durchaus Sinn, sich eure Spiele zu kaufen, dann gibt's auch mehr.
Absolut, ja.
Okay, das war jetzt mein erzogener Zeigefinger für den Abend. Und ich glaube, wenn von euch nichts mehr kommt.
Nee, dann sind wir durch.
Dann war das mal wieder ein Schuss in den Ofen.